Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Das Lied, was Deutschland in den 70er Jahren komplett emotionalisiert hat. Wusstet ihr, dass Marianne Rosenberg schon im Alter von 10 Jahren auf Wunsch ihres Vaters in einer verrauchten Berliner Kneipe auf der Bühne stand? Und diese Bühne war übrigens keine richtige Bühne, sondern ein Tisch. Wie blickt ein Weltstar heute auf diese sehr, vielleicht auch zu frühen Auftritte zurück? Darüber und auch darüber, warum sie beim Schwarzen Block in High Heels mitgelaufen ist und warum Rio Reiser einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben war, darüber haben wir gesprochen. Mein Name ist Oliver Polak. Ihr hört Polak Schlager Talk. Heute mit der unvergleichlichen Marianne Rosenberg. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Meine erste Frage ist, was ist Schlager?
Oh, da bin ich eigentlich überfragt, weil ich davon keine Ahnung habe. Über die Jahre ist mir das wirklich scheißegal. Also ich kann ja einem anderen Menschen nicht die Bezeichnung einer Sache nehmen, die er sieht oder die er hört. Das steht jedem zu, es zu bezeichnen als das, was er empfindet.
Wo bist du geboren? Wer sind deine Eltern?
Ich bin Berlinerin. Ich bin in Berlin geboren, 1955. Ich bin quasi 10 Jahre nach dem Krieg geboren. Ich sage das, weil das durchaus relevant ist. Mein Vater war Sinto und Auschwitz-Überlebender. Und als ich dann mit 6 in die Schule kam und in der Grundschule, das kann man sich heute einfach gar nicht mehr vorstellen, dass meine Geschwister und ich dann auf Klassenfotos auffallen, weil wir dunkel aussahen. Und ich empfand mich nicht dunkel. Ich empfand mich nicht anders als die anderen Kinder mit meinen braunen Zöpfen und habe aber die Erfahrung machen müssen, dass ich anders war, beziehungsweise dass die Kinder und auch teilweise Lehrer dieses Anderssein, dieses Fremdsein, obwohl ich Berlinerin bin, mir vermittelt haben und ich ab da dann einfach wusste, okay, wir sind anders.
Und du sagst, dein Vater war Sinto und der war in Gefangenschaft.
Mein Vater, ja, war in Auschwitz, in sehr vielen Lagern und der war in Gefangenschaft, ja.
Und warum?
Weil er Sinto war und weil die Sinti und Roma genau wie die Juden zusammengetrieben wurden und in Lager gebracht wurden. Und weil eben, ich glaube, Goebbels hatte geplant, wenige echte Exemplare aufzuheben und sie so auszustellen, ja, wie in einem Reservat. Und alle anderen.
Aber wie meinst du auszustellen? Du meinst quasi wie heute Körperwelten oder sowas,
ja,
sowas auszustellen?
Ja.
Und wie hat er überlebt?
Ja, das ist die große Frage. Wie überlebt ein Mensch ein solches Massaker? Diese Frage kann man nicht beantworten.
Naja, ich meine, mit wie hat er überlebt? Bei meinem Vater war es so, ich hatte einen sehr alten Vater, der auch 7 Jahre im KZ war. Mhm. Bei meinem Vater war es so, an einem der letzten Tage, da hieß es plötzlich, die Russen sind da, ne, der Krieg ist verloren. Mhm. Und er wurde dann von Partisanen befreit, die dann quasi ins KZ reinkamen und die quasi befreit haben. Und das meinte ich, wie wurde er befreit?
Es gab einen letzten Transport von Auschwitz, kurz vor der Befreiung. Und der ging in ein Außenlager.
Ja.
Dorau, glaube ich, hieß das. Mhm. Und dort wurde die V2 gebaut. Er hat öfter davon erzählt, die mussten sich irgendwie in die Erde reingraben.
Ja.
Und er hatte sich für diesen Transport gemeldet, beziehungsweise seine Großmutter rief dann hier, mein Junge will auch noch mit. Und er hat gesagt, nein, ich möchte doch bei dir bleiben und du kannst doch auch mitkommen. Und sie sagte dann, nein, ich muss bei den kleinen Kindern bleiben. Und ich denke, ihr war klar, dass das die letzte Station war und dass sie danach eben auch also umgebracht.
Das heißt, seine Familie ist dort umgekommen.
Ja.
Und er hat als einziger quasi überlebt.
Ja.
Und er war ungefähr 18 Jahre, als er rauskam.
Als er rauskam, war er ungefähr 18 Jahre.
Und dann
hat
er deine Mutter in Berlin kennengelernt.
Ja, dann hat er meine Mutter kennengelernt in Berlin.
Und die war Berlinerin?
Meine Mutter war waschechte Berlinerin, ja.
Ja. Hast du dann noch irgendwelche einprägsamen Erlebnisse, was so diese Zeit anging, als du ein junges Mädchen warst und so mit deinen Eltern? Ob das irgendwie, war das irgendwie anders dadurch, dass du mit so einem Papa aufgewachsen bist?
Ja, natürlich, das war sehr schwierig, weil man hat ja diese Menschen damals einfach in die Gesellschaft entlassen. Heute bekommst du bei jedem Autounfall einen Psychologen zur Seite gestellt. Aber
guter
diese
Punkt.
Menschen, die dort waren, quasi in einer unbeschreiblichen Hölle, die ihresgleichen auf unserem Planeten sucht, die hat man einfach in die Gesellschaft entlassen. Und das bedeutete ja auch nicht, dass sich dann diese Gesellschaft radikal geändert hatte, weil viele Ämter, ja, die bekleidet wurden, in den Ämtern, wo dann quasi die Überlebenden hingehen mussten, weil sie nicht mehr arbeitsfähig waren, die mussten dann irgendwie beweisen, dass es diese Verwandten gegeben hat. Und später hat man ja festgestellt, diese ganzen Unterlagen gab es. Das heißt, die Menschen an sich wurden nicht ausgetauscht. Und mein Vater hatte eben des Öfteren Menschen getroffen, die er quasi im Faschismus
Ich kenne dieselben Geschichten von meinem Vater. Ich habe ihn auch mal gefragt und dann sagt er, Oliver, was willst du machen? Die Menschen sind ja immer noch da.
Die
du kannst
die gleichen,
ja nicht alle weg. Ne?
Nein.
Deswegen.
Nein.
Wie warst du als Kind?
Still, introvertiert. Wir wurden dann 7 Kinder. Ich war das dritte von oben. Naja, und es brach auch immer wieder aus dem Vater heraus. Ja. Wenn er dann irgendwie des Nächtens oder so, ein Albtraum, der sich nicht ausschwitzt, ist unheilbar.
Versteht man das als Kind?
Ja, man wusste, wenn man die Brote irgendwie auf dem Fensterbrett und in Ofenecken versteckt, was man da tut, dass die kleinen Kinder und die Geschwister im Lager nichts zu essen hatten. Und man hatte ein schlechtes Gewissen, also.
Aber warum, dein Vater hat noch die Brote versteckt?
Nein, wenn ich nicht aufessen wollte oder Essen stehen ließ.
Ja.
Und wenn ich Brote versteckt habe, dann war das ganz schlimm, weil die Kinder im Lager hatten nichts zu essen.
Ah, okay.
Und ich habe quasi in gewisser Weise dann, wenn ich nicht aufaß oder wenn ich Brote versteckt habe, mit dem Essen geaßt.
Ja, okay.
Ja.
Und ich hatte in der Vorbereitung so, als ich ein bisschen was durchgelesen habe, ist eine Sache in deiner Biografie, wo ich hängen geblieben bin, dass du etwas beschrieben hast, wo dein Vater manchmal abends in Kneipen war und du irgendwie gerufen wurdest, um zu singen.
Ja, mein Vater war ein sehr musischer Mensch, hat auch Musik zu Hause gemacht und hat dann eben die verschiedenen Kinderstimmen entdeckt und hat sich dann in meine Stimme verliebt. Und wenn er dann mit Freunden irgendwo war, nachts in Kneipen, und er hatte getrunken, dann hatte er diese Sehnsucht nach seinen Menschen, nach seinen Leuten, und er wollte sein kleines Mädchen diese Lieder auch singen hören. Und dann hat der zu Hause angerufen, meine Mutter hat mich in ein Taxi gesetzt mit meinem älteren Bruder.
Das war quasi, muss man auch sagen dazu, es war damals Festnetz, dann hat er wahrscheinlich das Telefon in der Kneipe benutzt oder Telefonzelle, hat dann zu Hause auf dem Festnetz angerufen.
Ja, meine Mutter hat uns beide, dann meinen Bruder mit der Gitarre und mich, in ein Taxi gesetzt und wir sind dann vor diese jeweilige Kneipe gefahren, an denen immer Engelhardt stand, und ich dachte, dass die Kneipen so heißen. Engelhardt ist eine Biersorte.
Ah, okay, und das wusste ich nicht.
Ich dachte, jede Kneipe heißt Engelhardt. Und wir sind dann da immer vorgefahren.
Und du dachtest, und das Ding heißt Engelhardt. Aber wahrscheinlich ist die Kneipe. Weißt du noch, wie die Kneipe hieß?
Nein.
Nee, wir waren ja wahrscheinlich auf verschiedene.
Schon Kneipen in
Neukölln.
Aber
was ist dann passiert? Dann bist du reingegangen mit deinem Bruder?
Naja, und da waren dann erwachsene Leute und es war laut und dann war da eine Musikbox, die dudelte. Mhm. Und wenn mein Vater mich dann sah, dann hat er wie so ein Spalier so da gebildet und hat mich dann auf den Arm genommen und hochgehoben auf einen Tisch. Dann hat er mich jedes Mal gefragt, wie alt ich bin. Und jedes Mal hat er dann gesagt, dann bist du ja noch unter 10 und darfst auf den Tisch. Dann hat er mich auf diesen Tisch gestellt.
Fandst du das toll, dass er dich auf den Tisch gestellt hat?
Ich fand die ganze Aktion nicht toll. Ich fand...
Weil du sagtest ja auch, du warst introvertiert als Kind. Das ist ja genau das Gegenteil eigentlich. Ne? In ein Taxi einfach als Kind reingezwungen werden, da hinzufahren. Mhm. Und jetzt und alle die besoffenen Leute stehen da in der Kneipe. Und dann hast du gesungen?
Ja, dann habe ich gesungen. Und wenn ich irgendwie mich vertan hatte, hatte ich meinem Bruder immer die Schuld gegeben, dass er falsche Einsätze gespielt hat oder so. Mhm. Dann hat mein Vater ein bisschen gemeckert und dann...
Weißt du noch, was du für Lieder gesungen hast?
Ja, ich habe Connie Francis als Kind gehört und Katharina Valente, das waren die Lieblingssängerinnen meines Vaters. Und dann habe ich gesungen Schöner fremder Mann.
Schöner fremder Mann.
Aber ich habe auch so Lieder gesungen, die er mir beigebracht hat, die seine Mutter gesungen hat. Und er hat mir immer erzählt, dass seine Mutter hat auf allen Festen gesungen, wo gefeiert wurde.
Was waren das für Lieder?
Ja, das waren irgendwie so traurige Lieder, die ich auch nicht verstanden habe.
Ja.
Als Kind. Und dann hat er eben dann, stand auf diesem Tisch und er saß an dem Tisch und er hat andächtig nach oben geguckt und er hat geweint. Also man kann jetzt nicht sagen irgendwie, ja, das ist jetzt so ein Eiskunstlauf-Vater, der da irgendwie sein Töchterchen verheizt, sondern er hat diese Stimme seiner Mutter gesucht. Er hat die Musik seiner Leute gesucht und er war gesegnet.
Und er saß aber gleichzeitig dort in der deutschen Kneipe von den Deutschen umgeben.
Ja.
Vielleicht warst du in dem Moment irgendwie vielleicht wie sein Anker eigentlich in dem Moment, so traurig das vielleicht auch die Situation ist. Ne?
Ja, oder auch eine Brücke
zwischen
diesen verschiedenen Welten.
Ja. Und dann kam ja der Mauerbau, ne? Wie hast du den als Kind wahrgenommen?
Der Vater meiner Mutter war auch tot, aber die Mutter meiner Mutter lebte, meine Oma, meine wunderbare Ostoma. Und die Oma sagte eben zu meiner Mutter, du, die bauen jetzt eine Mauer. Ja, was eine Mauer? Da muss man doch irgendwie durch können. Da muss da irgendwie, ist das jetzt für immer? Oder? Und meine Mutter hat gebügelt und ich glaube, sie haben sich nicht klar gemacht, dass das etwas sein wird, was jetzt Familien auseinanderreißt. Und
dann wurde eure Familie auch getrennt quasi.
Ja, die Familie meiner Mutter und meine Oma hatte noch andere Kinder in Ost-Berlin. Sie blieb dann in Ost-Berlin und das war hart für mich, weil ich war das Lieblingskind meiner Oma.
Wie alt warst du da?
Ich glaube, ich war 6 Jahre alt.
Ah, okay. Mhm. Und man konnte dann ja erstmal auch nicht rüber, ne?
Nein. Und man konnte auch erstmal nicht telefonieren. Man konnte sich schreiben. Und es dauerte lange, bis dann quasi so dieses System die alten Menschen ab einem gewissen Alter als so wertlos empfand, dass sie dachten, na, die dürfen gehen.
Aber
und dann durfte
kann man
meine
sagen,
Großmutter gehen.
Warst du traurig als Kind über diese ganzen Sachen? Hast du da so eine tiefe Traurigkeit auch gespürt?
Ja, ich war sehr traurig. Aber ich hatte, denke ich, auch diese, wie soll ich das sagen, schon diese Stille und Zurückgezogenheit in mir durch die Geschichte meines Vaters, ja. Hm. Durch die Bilder der Kinder, die nicht älter wurden, als sie auf diesen Bildern aussahen, die haben ja unser Leben begleitet. Ich würde sagen, wir lebten auch mit den Toten, die waren
präsent.
Die waren präsent, es wurden Lichter gebrannt zu bestimmten Festen und ich wusste eben, wir sind anders und man kann nicht allen Menschen vertrauen.
Kannst du vertrauen heute?
Ja, ich denke, dass ich das heute kann.
Wie bist du das erste Mal in Kontakt gekommen mit quasi professioneller Musik?
Ich habe ja so einen Nachwuchswettbewerb gemacht oder mehrere sogar. Und
in Berlin oder
ja,
was?
Ja, in Berlin.
Und da hast du dich angemeldet und dran teilgenommen?
Ja, im Europa Center.
Bist du da drauf gekommen oder war das eher die Idee von deinem Vater, würde ich jetzt vermuten?
Nein, das hat meine Schwester in der Zeitung gelesen
und
hat es dann meinem Vater erzählt und dann haben die beschlossen, ich soll das mal machen.
Und weißt du noch, welches Lied du da gesungen hast?
Ja, Torna a Sorrento.
Das ist also von italienischen Tenöre klingt das.
Ja, genau. Aber da hatte ich ja irgendwie nach Connie Francis kam meine Zeit, wo ich dann ein Faible für italienische Tenöre entwickelt habe.
Also du hast, Musik war schon früh das, was du geliebt hast.
Ja, immer von Anfang an.
Würdest du sagen, es ein Fluchtort war für dich auch, die Musik?
Das weiß ich nicht, ein Fluchtort. Ich würde sagen, ein Glücksort. Es gab ja diese Möbelstücke, das waren große Musiktruhen. Da war auf der rechten Seite ein Radio mit ganz großen Suchknöpfen und so. Und auf der linken Seite dann ein Plattenspieler, der so 10 Singles abspielen konnte. Und da waren Schiebetüren, da konnte man auf- und zumachen. Da habe ich dann die Single zum Beispiel von Connie Francis, Schöner fremder Mann, angemacht. Dann habe ich meinen Kopf in diese Truhe und habe die Schiebetür so bis zum Hals gezogen. Und das hatte einen gewissen Resonanzkörper. Und da habe ich dann mitgesungen. Und dann habe ich diesen Schmelz gehört der Stimme. Und dann war ich selbst verliebt in diese Stimme. Und das hat ein Glücksgefühl ausgelöst. So ist das heute noch.
Dann hast du diesen Wettbewerb gewonnen.
Ja, ich habe diesen Wettbewerb gewonnen.
Und was war der Preis?
Der Preis war ein Schallplattenvertrag für ein halbes Jahr. Und es hat sich aber dann irgendwie ein Jahr lang niemand bei mir gemeldet, der diesen Vertrag erfüllen wollte.
Dann hat sich jemand gemeldet.
Und der Joachim Heiter, der Composer von Marlene, ich bin wie du.
Ach so, von, aber zu der Zeit Mr. hat er auch schon Sachen komponiert?
Ja, ah, okay. Der war ein ganz junger Produzent und Komponist, ist selber gerne in Clubs gegangen.
Ja. Und der hat sich dann bei dir gemeldet, im Auftrag der Plattenfirma?
Der hat dann mir später erzählt, er hat zu Michael Holm dann gesagt, die ja beide sagen, sie waren anwesend bei diesem Nachwuchswettbewerb. Was ist denn eigentlich mit der Kleinen und so? Wollen wir das noch machen? Die hatten sich da gezankt und entzweit. Und dann hat Michael Holm gesagt, dann mach du doch jetzt. Und dann hat er diesen Song geschrieben, Mr. Paul McCartney, der 1970 dann veröffentlicht wurde. Das war meine erste Single.
Und worum ging es in dem Song inhaltlich?
Es ging darum, dass der Beatle Paul McCartney von einem jungen Mädchen angeschrieben wird, das ihm rosa Briefpapier ihm schreibt, sie möchte gerne ein Autogramm haben und ihn wahnsinnig bewundert. Und der Beatle hat halt nicht geantwortet. Und darüber ging der ganze Song.
12-mal schrieb ich dir, doch alleine sitze ich hier und ich denke an dich die ganze Zeit.
Und der hatte dann einen beachtlichen Erfolg. Und da gab es ein Festival in Rio de Janeiro. Und zu diesem Festival wurden dann Plattenfirmen angefragt. In verschiedenen Ländern habt ihr junge Talente oder Leute, die ihr schicken wollt zu diesem Festival. Und dann hat diese Plattenfirma, die Hansa Musikproduktion in der Wittelsbacher Straße, das war so ein richtiger Talentschuppen, die haben dann gesagt, dass ich da hinfahren soll.
Warte mal, und du bist nach Rio gefahren?
Ja,
nach
Rio.
Wie alt warst du da? 16, 17?
Da war ich dann 14 Jahre alt.
Mit 14 bist du nach Rio allein oder kam jemand mit?
Nein, da kam dann die Frau von der Plattenfirma mit, also die Frau von dem Plattenboss. Eine ziemlich taffe Managerin.
Kurze Zwischenfrage. Was haben denn deine Lehrer dazu gesagt, dass du nie in der Schule warst?
Naja, ich habe ganz scheußliche Zensuren bekommen und ich müsse mich entscheiden zwischen Musik oder Schule.
Für was hast du dich entschieden?
Für die Musik, ja. Und bin dann mit 15 Jahren runter von der Schule, weil ich war nicht mehr beurteilbar, weil ich nur mehr unterwegs war.
Ah, okay, und dann bist du quasi mit der Frau von der Plattenfirma nach Rio geflogen.
Ja.
Und dann hast du da gesungen.
Ja, als winziger kleiner Punkt in diesem großen Fußballstadion mit 40.000 Zuschauern.
Und wer war da in der Jury?
In der Jury waren verschiedene Leute, aber auch Paul Simon.
Von Simon & Garfunkel?
Von Simon & Garfunkel.
Und hast du gewonnen?
Nein, ich bin als winziger Punkt in diesem riesen Stadion auf der Bühne mit einem riesengroßen Orchester und ich hatte nicht den Eindruck, als würde ich diesen Gesang erzeugen. Das kann ich gar nicht sagen. Es war einfach zu groß, zu fern.
Heute habe ich manchmal das Gefühl beim Eurovision,
ne,
sage ich jetzt mal so ein bisschen, dass die Deutschen nicht so beliebt sind. War das ein Thema damals? Weil es war ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg relativ nah, dass man aus Deutschland kam, oder war das egal?
Also so formal hatte ich nicht das Gefühl, dass jetzt da ein Problem war, weil ich aus Deutschland kam. Anders war das jetzt, wenn Norbert Unfried mich an der Copacabana am Strand fotografierte und die kleinen schwarzen Jungs fragten, woher ich komme. Und ich sagte dann Alemannia, dann stellten die sich hin und hoben den Arm zu einem Hitlergruß und Norbert Unfried, der schon älter war, sagte, oh, warte, und hat sich natürlich nicht getraut, die Kamera dahin zu richten. Also solche Sachen hat man schon erlebt und es gab aber trotzdem wieder Berührung mit Herkunft und mit der Geschichte von Deutschland, denn die Trudi Meisel kam auf mich zu und hat gesagt, Paul Simon hat öffentlich gesagt, Deutschland würde von ihm keinen Punkt erhalten. Er sei Jude und das sei unverzeihlich. Und dann sagte Trudi Meisel, wie war denn das? Ist dein Vater ist doch Sinto oder Rosenberg, ihr seid doch auch Juden. Wir könnten doch zu ihm hingehen und könnten ihm sagen, zu einem 15-jährigen Mädchen, ich soll zu Paul Simon gehen und was soll ich ihm sagen? Also das war für mich... Ich habe gedacht, ich sag dem überhaupt gar nichts.
Na, vor allem, du warst nochmal 15 Jahre. Man ist ja komplett, du bist nicht mehr in der Schule, du bist in Brasilien plötzlich beim Wettbewerb. Aber traurig, ne?
Weil, das war total traurig.
Weil ich kann mir vorstellen, man versteht ja, wo das herkommt bei so einem Menschen. Also man versteht ja auch Paul Simon. Aber ich glaube auch, dass wenn er das vielleicht gewusst hätte, dass mit anderen Augen natürlich dich gesehen hat. Du warst ja quasi eine deutsche Latina.
Ich glaube, dass wenn er das gewusst hätte, er anders gehandelt hätte. Es schien mir trotzdem völlig absurd. Was sollte ich jetzt sagen? Ich bin nur ein bisschen deutsch oder kaum oder fast gar nicht. Was hätte ich sagen sollen? Obwohl ich als 15-Jährige nicht denken konnte, hatte ich eine Intuition, die mir sagte, er hat kein Recht, ein Mensch, der sowieso viel später geboren ist und nicht schuldig ist, hat er kein Recht, irgendwie zu sagen, er gibt Deutschland keinen Punkt. Egal, wie viele Blutstropfen von was, aus welcher Richtung kommen.
Aber eigentlich müsstest du ihn doch sehr gut verstehen, weil du ja gerade erzählt hast.
Ich habe ihn sehr gut verstanden.
Ja, ja, genau, weil du ja genau das eigentlich auch durchlebt hast. Ne?
Ja.
Weil du sagst, eigentlich hat er kein Recht dazu, aber gleichzeitig hat er ja wahrscheinlich auch eine sehr emotionale Bindung, ne?
Ich wusste als 15-Jährige, warum er das sagt. Und es hat mir auch eingeleuchtet.
Ja, aber auch gleichzeitig ist es wahrscheinlich schmerzhaft, weil eigentlich ihr ja auf einer Seite wart.
Ja.
Du und Paul Simon. Aber fühlst du dich da manchmal einsam? So wenn du in Rio in so einem Hotel warst oder
ja,
so?
Ja, absolut. Aber so, ich hatte meine Träume und die Musik.
Was waren die Träume?
Tja, das wird jetzt vielleicht doch zu privat.
Nee, musst du
die
nicht.
Die Träume waren schon dieses Ausbrechen und irgendwie machen können, was ich will.
Also das, was Udo Jürgens quasi in Ich war noch niemals in New York beschreibt, einfach mal Autostopp, einfach weg, die Sehnsucht in ihm wurde wieder wach, einfach mal ausbrechen, aus allen Zwängen fliehen.
Ja.
Und das war schon als Kind, dass es manchmal dann da war, weil du dann plötzlich merktest, das ist ja dieses, was du an Singen geliebt hast, du sagtest ja am Anfang heute, ne? Ja. Wenn du gesungen hast, warst du glücklich, aber du merktest plötzlich, ich habe hier auch ein Zitat von dir, das würde ich gerne hier einbauen. Ich lernte damals, dass man nicht nur aus Freude oder Trauer singt, sondern wann immer es gefragt ist und für die Vermarktung von Vorteil scheint, dass man hart arbeiten und vor allem immer funktionieren muss, dass man auch ohne Empfindung beschäftigt sein kann, wenn das Geschäft es erfordert, dass eine Sängerin letztlich nur ein Zusammenschnitt ihrer Posen im Fernsehen ist, die sich schwer zu einem ganzen Menschen zusammenfügen lassen.
Ja, lauter kleine Mosaiksteine.
Würdest du heute sagen, dass du in der Retrospektive zu jung warst?
Ob ich zu jung war? Natürlich war ich zu jung. Aber auf dem Hintergrund des Lebens, aus dem ich komme, war es ein Geschenk. Es war ein Geschenk und dieses Geschenk musste ich auch nutzen.
Wann kam zum Beispiel Er gehört zu mir? Wann kam das raus? In welchem Jahr? Weißt du das noch?
1975.
Kannst du vielleicht die Geschichte dazu erzählen? Wie kam es dazu, zu diesem Lied?
Die Geschichte dazu weiß ich nicht. Ich bin ins Studio gegangen und habe es einfach gesungen. Ich habe auch nicht an einen bestimmten Mann gedacht oder so. Ich habe nur gedacht, dass ich die Musik cool finde, dass ich den Groove mag, dass es Barry White Musik ist, die ich persönlich liebe. Und bis dahin und noch ein paar Jahre mehr haben sich ältere Männer ausgedacht, was könnte denn eine junge Frau oder ein junges Mädchen in diesem Alter bewegen, welche Geschichten, und das war der Gregor Rotscher alias Christian Heilburg und der Joachim Haider als Produzent und Autor.
Und die haben quasi immer...
Und die haben zusammengehackt, die hatten so ihre Frauengeschichten und so. Oder sie haben dann geguckt zum Beispiel bei Dolly Parton mit Jolene. Ich glaube, dass aus dieser Story Marlene entstanden ist. Jedenfalls der Inhalt ist ziemlich identisch. Dann haben die das zusammen geschrieben und die haben das ja auch großartig gemacht. Und lange Zeit war ich zufrieden mit der Tatsache, dass ich nur in Anführungsstrichen Interpretin war.
Wenn ich über deine Musik nachdenke, ich glaube, korrigier mich, ne? Ich stelle jetzt eine These auf. Ich finde, wo wir gerade kurz Udo Jürgens hatten, ich glaube, bei Udo Jürgens lag grundsätzlich ein sehr, sehr großes Missverständnis vor, was er sehr spät, vielleicht sogar erst nach seinem Tod, so richtig erkannt wurde. Ne? Das Problem bei Udo Jürgens war, sein Genre, er war kein Schlagersänger, er war Chansonnier. Das Problem war, in Deutschland gab es das Genre Chanson nicht. Und ich habe mich jetzt natürlich in der Vorbereitung auch mit deiner Musik nochmal auseinandergesetzt. Und ich persönlich liebe auch so Earth, Wind & Fire, Philly Sound, Barry White. Und was mir auch aufgefallen ist, das Letzte, was ich eigentlich bei dir so auch benutzen würde, wäre das Wort Schlager. Weil ich finde, es ist mehr Chanson, Pop, es ist sehr romantisch oft auch und es ist, ich würde sagen, dass es Disco, es manchmal sogar Jazz und Chanson Einflüsse hat. Würdest du das so unterschreiben?
Absolut. Und es hat auch damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin, dass ich so verschiedenartige Musik hörte, auch sehr früh Jazzmusik, so Sammy Davis Jr. und solche Sachen, und dass ich richtig so ein klassisches, oder auch jetzt, wenn wir an Chanson denken, Charles Aznavour zum Beispiel, solche Lieder auch gesungen habe von ihm und von Sammy Davis Jr. Und dass diese ganzen Einflüsse, die in so einem jungen Menschen dann wohnen, die machen es möglich. Und ich dachte auch irgendwann, dass Bezeichnungen nicht wichtig sind. Jedes Jahr kam ein Album und vielleicht 3-4 Singles. Jedes Jahr. Also da musste man sich schon ranhalten.
Und warum glaubst du, dass Schlager in Deutschland so populär ist und war?
Also Schlager als Stilrichtung.
Ich würde sagen, diese seichte Realitätsflucht, die Nähe zum Heimatfüllen, Entlastungsfunktion, mitsingen, mitklatschen, diesen Schlager meine ich.
Naja, weil das sonst zum Frieden den Eierkuchen im Kopf macht. Und die Menschen sehr viele Probleme, Ängste und Sorgen haben. Das ist dann in diesem Moment aus der Realität austreten mit irgendwelchen Blinklichtern und kleinen Fähnchen und feiern und darüber hinaus einfach, weil es eben diese auf Marsch begründete Musik ist, wo jeder mitklatschen kann. Schlagersängerin, diesen Titel habe ich ja auch durch die ZDF-Hitparade bekommen, weil ich da oft aufgetreten bin. Bin ich aber aufgetreten mit so einem Song wie Marleen, wo vorne der Basslauf anfängt.
Ich gebe zu,
dann war das Hitparadenpublikum erschrocken und wusste nicht, wo es klatschen sollte.
Ich habe gestern Abend noch, ich konnte nicht schlafen, dann habe ich eingegeben Marianne Rosenberg und ZDF-Hitparade, weil als Kind habe ich das auch geschaut. Es war so das Tor zur Welt. Ich bin in Papenburg im Emsland aufgewachsen und da sah ich einen Auftritt von dir in so einem schwarzen, ja, es war so ein Kleid, wo du Marleen gesungen hast und wo du da durchgelaufen bist. Und ich habe mich erstmal in dich blitzverliebt, gestern Abend noch. Und du hattest einfach auch was anderes da. Also da waren diese Leute und auch, wie du sagst, dieser Basslauf, das Lied fing an. Das war, ich will jetzt nicht übertreiben, nicht Revolution, aber es, man merkte, da passiert gerade was anderes. Es war musikalisch, finde ich, so viel hochwertiger. Es hatte was sehr romantisch, chansonartiges und sehr was grooviges, diese Bassläufe und so. Also eher, wie du gerade eben gesagt hast, dieses Philly-Sound-Ding. Aber
ja, es war amerikanische Musik, die so auf Disco begründet war und die dann eben in Deutschland noch nicht so bekannt war. Diesen Begriff Deutschpop gab es noch nicht. Der kam dann erst mit Nena auf. Und alles, was bis dahin, sagen wir mal, jetzt nicht Liedermacher oder Deutschrock war, war Schlager. Insofern spricht auch nichts dagegen, es so zu bezeichnen. Ich finde das Wort anders richtig. Es war nicht besser, nicht schlechter, es war anders.
Aber irgendwo stand dann, in den Anfängen hast du selber meiner, glaube ich, NDR Talkshow gesagt, die kleine Marionette, die sich verbeugte, da waren ältere Männer, die haben sich geniale Banalitäten ausgedacht, sind damit ausgedacht und sind damit sehr reich geworden. Und dann sagtest du aber auch, du hattest eine Sehnsucht, eine tiefe Sehnsucht danach, dass diese Plattenverträge auslaufen.
Ja, genau. Ich hatte die Sehnsucht, das, was da war, zu zerstören. Richtig zu zerstören. Ich habe mir auch richtig Mühe gegeben dabei.
Hattest du Hass und Wut auch?
Ja, das hatte ich auch. Auf diese junge Frau, die mich da auf den Plakatwänden anlächelte und so weiter. Ich dachte, ich bin das nicht. So bin ich ja auf die Idee gekommen, dass es letztlich ein von allen Medien und Meldungen zusammengetragenes Bild ist. Ja, ein Mosaik, was kein Mensch wirklich sein kann. Und so bin ich dann zu der These gekommen, Marianne Rosenberg kann jeder sein. Das muss nicht ich sein, weil es ist ein Bild, was niemand sein kann, weil es einfach lauter Versatzstücke sind aus verschiedenen, über die Jahre verschiedenen Meldungen.
Wie alt warst du da?
So Mitte 20 dann, als ich dieses Bild so hatte.
Hört sich an, dass das ein sehr unangenehme, traurige Zeit war, dieses zu festzustellen und dann zu entscheiden, dass man das nicht mehr will, oder? Oder war es eher ein Aufbruch, würdest du sagen?
Also ich würde sagen, es war ein Aufbruch und es war ein Befreiungsschlag, aber es ging über mehrere Jahre. Und weil es über mehrere Jahre ging, war es eine Entwicklung, die also auch weder ein Trauma noch ein Schock noch irgendwas auslöste.
Was war denn die Befreiung letztendlich?
Die Befreiung war, dass die Umsätze nachließen, die Plattenindustrie kein Interesse mehr an mir hatte und endlich die Verträge dann zu Ende waren. Das war die Befreiung.
Okay, und wie ging es dann weiter?
Dann habe ich erstmal nichts mehr unterschrieben, weil mir das als Sklaventum erschien, dass ich jedes Jahr abliefern muss und auch, dass ich über Repertoire diskutieren musste, weil jetzt gab es ein Image, eine bestimmte Stilrichtung, der ich zu folgen hatte, damit dieses Produkt, und ein Mensch kann kein Produkt sein, damit dieses Produkt erhalten bleibt und einfach nur abwirft. Und Wachstum war angesagt. Also, dass es sich vermehrt, vermehrt, vermehrt. Und dieser Irrsinn ist in Verbindung mit Musik und mit künstlerischem Schaffen ist ein Selbstmord.
Und wie ging es dann quasi weiter? Was war?
Ich habe dann habe das Gefühl, ich musste meine Persönlichkeit retten.
Und war die Neue Deutsche Welle dafür wichtig für dich?
Dass die Neue Deutsche Welle hat mich weggefegt.
Weggefegt, also, beeindruckt oder dich weggefegt als Künstlerin, dass du nicht mehr relevant warst?
Mich weggefegt als Künstlerin. Also es gab ja mal diese Fräuleinwunder in diesem Land. Vor mir war die Manuela, dann kam ich, dann kam Nena, so habe ich das gesehen. Ja.
Aber wie
bis hin zu Helene, immer dieses Fräuleinwunder, was es irgendwie
aber,
so.
Aber wie, weil du bist ja eine sehr erfolgreiche Musikerin. Ich glaube, dein Album letztes Jahr ist sogar auf die Eins gegangen, ne? was rauskam.
Ja, siehst du mal, was im Alter alles noch passieren kann.
Ja, nee, mich würde aber interessieren, dass die Plattenverträge ausgelaufen waren. Ja. Wie ging es da für dich weiter? Wie hast du wieder dich neu aufgestellt?
Ich fuhr dann in so einem alten Daimler, die Heckflosse nannten wir den damals, umher mit meinem damaligen Freund und ich wurde immer politischer, obwohl ich dachte, dass ich mein ganzes Leben lang schon politisch war.
Ich habe irgendwo gelesen, dass du beim Schwarzen Block in High Heels mitgelaufen bist.
Ja, natürlich.
Das passt aber auch zu dir.
Aber
ne?
Da war ich dann auch nicht zu Hause, weil da war ich ja irgendwie die...
Also eigentlich war Er gehört zu mir, war eigentlich ein Lied der Schwarze Block. Er gehört zu mir. Ja, jetzt können wir es ja verraten, nur nach all den Jahren. So, alle fragen sich immer, wer ist er? Es ist der Schwarze Block. Es ist nicht Ilja Richter.
Ilja Richter hat mal gesagt, er war es.
Ja.
Aber... Da weiß ich auch nicht, was er sich eingebildet hat. Also das verstehe ich nicht. Ich habe überhaupt nicht an einen Mann gedacht, als ich das eingesungen habe.
Muss man kurz, darf man sagen, ist kein Geheimnis. Ne? Ihr wart mal ein Paar, ne?
Ja.
Ja. Genau, dann bist du mit dem Mercedes rumgefahren. Du hattest einen Freund, du wurdest immer politischer. Und was war dann?
Ja, dann haben wir da vorne irgendwie auf die Haube so ein riesiges, also wirklich über die ganze Haube Atomkraft, nein, danke, geklebt. Mhm. Und im Auto haben wir die Tonsteine Scherben gehört.
Mhm. Aber hast du dann mit Tonsteine Scherben, mit Rio Reiser, hast du Kontakt aufgenommen?
Ja, ich habe dann versucht rauszukriegen, wie ich die erreichen kann. Und dann habe ich in Fresenhagen, da lebten die an der dänischen Grenze. Inzwischen, die waren aus Berlin weg. Und da stellte sich dann raus, dass Rio Reiser ja meine Alben kannte. Woher kannte jetzt Rio Reiser meine Alben?
Aber das Werk, was du in dem Moment eigentlich ein bisschen ablehntest zu der Zeit schon, ne?
Vollkommen richtig.
Und das war dann irgendwie wieder wahrscheinlich auch wieder so,
Ja, und er verehrte dieses Repertoire.
Ja.
Und sagte dann, wenn wir dann später, wir wurden Freunde und wenn wir dann in Berlin so zu Weihnachten alle mal an so einer Tafel saßen dann, und Rio schon irgendwie ein paar Gläser Wein intus hatte, dann rief er quer über den Tisch, Marianne singt die Wahrheit. Und ich bin fast unter den Tisch gekrochen, weil ich dachte, was meint er damit? Ich singe die Wahrheit, wieso singe ich die Wahrheit? Er hat mir das mal erklärt, und zwar, die hatten ja Fürsorgezöglinge aus den Heimen geholt, auf diesen Hof in Fresenhagen, und haben dort mit ihnen halt Musik gemacht, gearbeitet und sie irgendwie so in das Leben integriert. Und diese Fürsorgezöglinge, die waren so 15, 16 und die haben meine Lieder rauf und runter gehört. Und so hat er meine Musik kennengelernt und die Bedeutung meiner Musik für Menschen in verzwickten Situationen. Einfach für diese Jugendliche war meine Musik ein Schlüssel irgendwie.
Und habt ihr dann was zusammen gemacht, musikalisch?
Ja, Wir haben dann verschiedene Musik aufgenommen in Kreuzberg im Studio und haben uns immer wieder getroffen. Und ich habe ihm immer wieder Storys erzählt.
Und kam das auch raus? Wurde das auch rausgebracht, eure gemeinsamen Lieder, die Komposition?
Nein, das fanden die nicht spannend, die Plattenfirmen.
Wo warst du, als du von seinem Tod erfahren hast?
Zu Hause in Charlottenburg. Mein Kind war noch relativ klein. Insofern hatten wir uns die letzte Zeit vor seinem Tod nicht sehr häufig gesehen.
Vermisst du ihn heute manchmal
ja,
noch?
Ja, ein wunderbarer Mensch. Viele sagen ja im Nachhinein, er war kompliziert oder so. Also er war.
Aber die Leute, die sagen, der war kompliziert, die sind alle auch offen, kompliziert. Ja. Wer ist nicht kompliziert?
Nein.
Irgendwann mal. Ich finde, wir sind oft alle alles. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wenn ich dein Werk in den 90ern und so sehe, irgendwie ist das Thema Sehnsucht nach Liebe, ne? Ist mein Gefühl, du kannst gleich sagen, Oliver, du spinnst, hab ich nichts mit zu tun. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Sehnsucht nach Liebe, vielleicht auch nach einer männlichen Liebe, irgendwie sich durch dein gesamtes Werk trotzdem zieht. Ist es so, oder?
Naja, das ist ja auch neben Essen und Trinken die Substanz, die uns ausmacht. Also, was gibt's denn sonst? Und Liebe ist besser als Krieg. Und deswegen habe ich Jahrzehnte, über 50 Jahre über die Liebe gesungen.
Wirst du heute geliebt? Hast du das Gefühl, dass die Liebe da ist, die du dir immer gewünscht hast?
Ja.
Ich habe noch eine Frage. Aber direkt schnelle, spontane Antwort, nicht lange überlegen.
Naja, mal sehen.
Das ist der Berliner. Naja, mal sehen, das entscheide ich, das entscheidest du nicht, Junge. Welches Lied auf der Welt, was es schon gibt, hättest du gerne geschrieben und gesungen?
Nessun Dorma?
Ist das nicht eine Oper?
Ja. Es haben ganz viele Tenöre gesungen und manchmal so, wenn ich nicht schlafen kann, bin ich auf YouTube und dann gucke ich, wer hat es noch alles gesungen. Es haben ganz viele Menschen auf der Welt gesungen und es ist einfach so eine göttliche, wunderbare Komposition. Ein ganz, ganz wunderbares Stück.
Vielen Dank, Marianne Rosenberg.
Ich danke auch. Du hast ganz viel aus mir herausgekriegt.
Das war Polaks Schlagertalk, heute mit Marianne Rosenberg. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App abonniert, bewertet und uns auch gerne weiterempfehlt. Im Polaks Schlagertalk habe ich außerdem zu Gast Beatrice Egli und Nino De Angelo. Ob Nino De Angelos Hit Jenseits von Eden ein Appell an das ökologische Bewusstsein seiner Hörer ist, darüber haben wir unter anderem gesprochen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Folgen jetzt in der DLF Audiothek App hören. Ich bin Oliver Polak. Alles Gute. Und am Ende möchte ich euch noch gerne einen Podcast empfehlen.
Hi, mein Name ist Ines. Ich bin Musikerin und Sängerin und die eine Hälfte der Band Edna. Pass auf, ich habe mir diesen Podcast, den mache ich, weil ich möchte gerne die Schlagerwelt verstehen. Wir lieben ihn.
Die Botschaften sind wahnsinnig toll. Immer wieder geht die Sonne auf. Jeder kann mitmachen, jeder kann mitsingen.
Sich nicht mal darin.
Es wird viel getrunken, die Leute haben viel Spaß, aber es ist auch alles so friedlich und so happy einfach.
Es ist erstmal gut, dass der Schlager wieder zurück ist.
Und wir hassen ihn.
Dieser traditionelle Schlager, der ist so richtig an die Wand geschmächt worden. Das wollte echt keiner mehr hören. Das war so die Musik von gestern.
Ich glaube, Deutschland ist noch sehr schubladendenkend unterwegs.
Aber zum Teil ist er einfach auch echt als uncool verschrien.
Auf gar keinen Fall hören wir das Gleiche wie unsere Eltern.
Wir lassen uns nicht vereinnahmen von irgendwelchen billigen Tricks, die häufig im Schlager oder in diesem Schlagersegment passieren.
Die trinken alle seit 10 Uhr morgens Alkohol. 10 Uhr gibt's Freibier.
Ich muss diese Musik retten.
Er schafft es, gleich mehrere Generationen zu vereinen und hat nie aufgehört zu polarisieren. Aber wie gut kennen wir ihn wirklich, den Schlager?
Ja, wenn ich auf die Bühne gehe, sage ich, hallo liebe Freunde. Und wenn ich eine Rede halte, sage ich, meine Damen und Herren. Ja, selbstverständlich. Aber gendern tue ich nicht.
Inzwischen verschwimmen ja da die Grenzen auch.
Ein Kunstprodukt ist immer widersprüchlich und muss es auch sein.
Was machen wir jetzt mit dem Schlager? Kann man diese Musik ernst nehmen? Sollte man sie ernst nehmen? Dazu spreche ich mit meinen Gästen aus der Volksmusik, aus dem 70er-Jahre-Schlager, dem Italo-Schlager, dem Deutsch-Pop und dem Ballermann-Schlager. Ein Podcast mit Musik und Menschen aus mehreren Generationen. Das ist Marmorstein und Ines spricht. Diesen Podcast bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall noch, wo es sonst Podcasts gibt.